Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
Unser heutiger Gesprächspartner ist Timo Segelmann, der gleichzeitig in verschiedenen Unternehmen und Projekten aktiv ist. Allen gemeinsam, man treibt Innovationen voran. In unserem Gespräch werden wir uns unter anderem unterhalten über aktuelle technische Entwicklungen, speziell im Feld virtuelle Realität. Wir werden über neue Formen des Lernens sprechen, über das Fördern von Innovationen, das ist sicherlich besonders interessant, dieses Thema für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und natürlich auch über mein Leib- und Magenthema Selbstführung an der einen oder anderen Stelle. Ich begrüße Timo Segelmann. Hallo.
Hallo Burkhard.
Timo, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern vor. Was tust du im Moment? Was sind so vorherrschende Projekte? Wo bleibt deine Zeit? Was machst du?
Okay, sehr gerne. Du hast es gerade schon angedeutet, verschiedene Projekte, verschiedene Rollen. Aktuell bin ich für Salt & Pepper bei zwei Unternehmen als Geschäftsführer aktiv.
Wir müssen sagen, Salt & Pepper, vielleicht zwei, drei Stichwörter dazu.
Das würde ich jetzt machen. Ja. Salt & Pepper ist eben ein Bremer Unternehmen, was 2008 gegründet wurde und wir sind in verschiedenen Bereichen tätig. Wir haben 2008 angefangen mit einem Unternehmen, was im Bereich Engineering Services, Ingenieurdienstleistung tätig ist. Und mittlerweile, seit letztem Jahr, haben wir eine neue Struktur aufgebaut mit mehreren Gesellschaften. Wir haben einmal die Salt & Pepper Software gegründet, wir haben das Salt & Pepper Management Consulting gegründet und haben jetzt das Engineering-Geschäft in die Salt & Pepper Technology überführt. Und ich habe eben die Rolle, dass ich einmal für die Salt & Pepper Software Geschäftsführer und auch Gründer bin. Ich habe dieses Unternehmen mitgeprägt und dann als zweite Rolle als Geschäftsführer für die Salt & Pepper Technology, die nördlichen Standorte Bremen, Hamburg, Osnabrück und auch Leipzig im Osten mitverantworte.
Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt nochmal nachschauen wollen, wir packen in die Shownotes natürlich auch die Links wieder rein, sodass Sie einfach draufklicken können und Ihre Infos zu Salt & Pepper holen können. Was machst du aktuell? Was treibt dich am meisten um?
Aktuell ist für mich ein bisschen Priorität bei der Salt & Pepper Software. Ich habe da letzten Jahr ist die Gesellschaft gegründet worden. Da habe ich mit Salt & Pepper haben wir die Gesellschaftsverträge geschlossen, haben Marketingkonzept aufgebaut. Das heißt, wir haben seit 3 Jahren sind wir an der Erarbeitung dieses Konzeptes. Es ist so nebenher gelaufen, aber letztes Jahr haben wir viel Energie investiert, das Unternehmen aufgebaut. Wir sind dann mit 5 Mitarbeitern rübergezogen in diese Gesellschaft und haben das Ganze aktiv beworben, Vertrieb für diese Firma gemacht und haben ein sehr großes, sehr positives Feedback bekommen. Mhm. Und jetzt ist letztendlich für uns die Herausforderung, wie können wir das weiter skalieren, wie kriegen wir es hin, das Unternehmen weiter auszubauen und dieses Geschäft letztendlich weiter am Markt zu bringen.
Mhm. Die Mutterfirma sozusagen bleibt weiter dabei, Beratung zu machen, Dienstleistungen im Engineering-Bereich anzubieten und ihr habt ausgegliedert, so habe ich es verstanden. Ihr habt jetzt daneben sozusagen eine neue Firma gemacht. Vielleicht, wie sind deine Erfahrungen? Ich höre das sehr unterschiedlich auch aus mittelständischen Organisationen. Manche, die sagen Innovation, ja, das versuchen wir doch irgendwo mit unseren Kräften zu stemmen. Andere sagen, das kannst du gar nicht. Ich glaube auch Sattelberger hatte das mal gesagt, ihr müsst ausgründen, ihr müsst eine neue Struktur daneben aufbauen, wenn ihr versucht mit eigenen auch Menschen sozusagen auf einmal innovativ zu sein, dann ist das eher schwierig. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt es ausgegründet. Warum habt ihr es gemacht? Und gibt es da jetzt einen Mix aus neuen und alten Leuten? Wie habt ihr es hingekriegt, an der Stelle schon mal innovativ zu sein? Wir werden ja noch öfter über Innovation sprechen.
Sehr spannend. Also wir haben, du hast gerade den Mix angesprochen, das letztendlich passiert. Wir haben einzelne Kollegen mit rübergenommen. Ich bin jetzt seit 2008 bei Salt & Pepper, bin mal als zweiter Mitarbeiter dort gestartet, kenne die Philosophie, die Werte, das, was eigentlich Salt & Pepper ausmacht, das, was auch unsere Gründer, unsere 4 Inhaber der Firma, der Holding letztendlich treibt. Und das Ganze nehme ich in die neue Gesellschaft mit rüber. Ich habe einen Kollegen, den Ludger Ahlers, den habe ich auch aus der Salt & Pepper Technology mit rübergenommen in die Gesellschaft. Einzelne unserer Entwickler waren schon in der Technology, die haben wir mit rübergezogen. Wir haben aber bewusst ein neues Konstrukt gebaut, einmal weil mich persönlich auch Unternehmertum treibt und ich eine Gesellschafter werden wollte und da habe ich einen sehr schönen und auch, ich sag mal, für beide Seiten zufriedenen Deal mit unseren Gesellschaftern von Salt & Pepper finden können. Und wir haben aber gesagt, wir gründen eine neue Gesellschaft, um letztendlich Innovation und neue Technologien auch zuzulassen. Mhm. Weil natürlich ein Unternehmen mit jetzt knapp fast 30 Millionen Euro Umsatz, Strukturen, Prozesse, kann sich nicht erlauben, von heute auf morgen alles umzukrempeln.
Ja.
Das tun wir jetzt in dieser Gesellschaft und lernen sehr viel. Ich sage immer, wir müssen natürlich auch mal Fehler machen, Fehler zulassen dürfen. Und das kann man sich natürlich in so einem Spin-off eher erlauben, als letztendlich, wenn man in einem großen Unternehmen schon bestehende Prozesse hat und natürlich viele Mitarbeiter auch davon abhängig sind.
Ja, das heißt, du konntest die Gründer und Inhaber davon überzeugen, wirklich etwas daneben zu setzen, auch neue Räume dafür zu nehmen, auch gegebenenfalls sogar in Teilen eine eigene Unternehmenskultur auch dann zu pflegen und zu entwickeln.
Ja, ich habe die Gründer überzeugen dürfen können. Es ist natürlich nicht ganz einfach, weil auch natürlich es dort schon Erfahrungen, Prozesse gibt. Wir kommen vielleicht nachher auch nochmal dazu, wie kann man das aufbrechen, auch in Zukunft so, wie kann man neue Strukturen schaffen. Da gehört Hartnäckigkeit dazu, das muss man ganz klar sagen. Hartnäckigkeit ist etwas, was ich, glaube ich, mitbringe und in den letzten Jahren dazu gebracht habe, dass wir ein neues Unternehmen da auch gründen konnten. Und wir haben wirklich neue Räumlichkeiten bezogen. Wir haben alles nebenbei, sag ich mal, nochmal neu aufgebaut.
Ja. Eigene Kultur oder eine Mischung? Wie ist es im Moment?
Eine Mischung. Definitiv haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Der Mix für mich sind unsere Werte, die Firma prägt, extrem wichtig. Wir haben eine sehr wertorientierte Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, aber auch mit unseren Mitarbeitern, weil aus meiner Sicht heutzutage der Mitarbeiter ist das höchste Gut. Man kommt gerade in den Themen, in denen wir uns bewegen, nicht mehr drumherum, Mitarbeiter fair, vernünftig zu behandeln, respektvoll. Natürlich auch gute Bezahlung, ein paar Randbedingungen sind, sag ich mal, notwendig.
Ja.
Aber wie gehe ich mit den Menschen um? Und das hat Salt & Pepper für mich ausgemacht persönlich. Deswegen bin ich noch so lange auch im Unternehmen, trotz dass ich Unternehmertum und eigentlich Selbstständigkeit immer im Fokus hatte. Und diese Kultur nehmen wir mit rüber.
Ja.
Aber das, was unsere jungen Softwareentwickler, die frisch von der Hochschule kommen und so, an Kultur, an Technologien mitbringen, an Denkweisen, aber natürlich auch Generation Y oder Generation Y, wie man so schön sagt. Man muss natürlich auch Arbeitszeitmodelle und so überdenken. Und wir haben Kollegen, die arbeiten auch mal bis spät in die Nacht freiwillig und nicht, weil wir ein Schichtmodell haben.
Ja. Kommen wir sicherlich drauf, wie du schon gesagt hast. Vielleicht nochmal auch der Ansatz, warum sitzen wir jetzt heute zusammen? Noch, ich sag mal kurz, auch vom Leadership Development Kongress. Salt & Pepper ist wieder mal zum dritten Mal Partner beim Leadership Development Kongress, der ja sich in diesem Jahr mit dem Thema die lernende Führungskraft auseinandersetzt. Du wirst dort auch eine Themenzapfsäule betreiben, so nennen wir das ja, diese Kurzinputs, die dreimal hintereinander jeweils gut 20 Minuten sind. Wechselnde Gruppen kommen zu dir, werden von dir mit deinem Thema, versorgt. Der Titel lautet Eindrücke aus der virtuellen Realität, neue Technologien für den Mittelstand. Magst du uns schon ein oder zwei Dinge dazu verraten? Natürlich nicht zu viel, weil wir wollen ja denen, die dann dahin kommen, natürlich noch den Vorteil geben. Aber worüber wirst du referieren? Worauf könnten wir uns einstellen, wenn wir dann da sind?
Ja, du hast es gesagt, es geht um das spannende Thema Virtual Reality. Ich versuche es so anzureißen, wobei mir das sehr schwer fällt, weil ich würde jetzt gerne aus mir heraussprudeln, was man da alles mitmachen kann. Ich versuche mal so ein bisschen das Thema anzuteasern. Wir haben vor 2 Jahren die Chance gehabt, oder ich persönlich, die Oculus Rift, die jetzt ja mittlerweile in Facebooks Hand gefallen ist, die Brille zu testen. Ich habe erst gedacht, so ja, es wird nichts Besonderes sein, aber nachdem ich das Gerät auf hatte und 5 Minuten in der virtuellen Welt war, habe ich erkannt, was für ein Potenzial in dieser Technologie steckt. Ich habe dann gleich in der Nacht danach im Bett gelegen und mir sind mehrere Geschäftsmodelle und auch Anwendungsmodelle eingefallen. Was kann man mit dieser Technologie machen? Wie kann man Prozesse optimieren? Was kann man im Kontext von Arbeit damit optimieren? Und für mich war klar, ich muss irgendwas mit dieser Technologie bei Salt & Pepper machen. Wir hatten dann noch nicht die eigene Gesellschaft vor 2 Jahren, aber es war mit einem Fokus, das in diese neue Gesellschaft zu bringen, weil wir Softwareentwicklung dort machen für die Industrie. Und das passte da sehr gut rein. Und wir haben mittlerweile ein Team eingestellt von knapp 10 Mitarbeitern, die fest bei uns beschäftigt sind, mit aber auch zusätzlichen Partnern. Wir haben viele Kooperationspartner, sodass ich ein knappes Team von 30 Mitarbeitern habe, die sich mit diesen Anwendungen mit Virtual Reality-Themen auseinandersetzen. Und ich werde versuchen, diese Begeisterung, die ich nach sehr kurzer Zeit, nach 5 Minuten habe, so ein bisschen detaillierter auch darzustellen. Und je nachdem, wie groß, ich hoffe natürlich für dich und für uns, dass wir einen sehr vollen Kongress haben. Ja. Auf der anderen Seite werden wir dann in den 20 Minuten einzelne Personen mal diese Technologie zeigen können. Mhm. Ich werde was mitbringen, was man erleben kann. Und dann hoffe ich, dass wir viel diskutieren werden, wie kann man für die einzelnen Geschäftsführer, für die einzelnen Unternehmer oder die Führungskräfte, die da sind, mhm. über Erweiterung der jetzigen Geschäftsmodelle oder Optimierung der jetzigen Prozesse mit dem Thema Virtuality sprechen.
Ja, also das ist ja auch mein Wunsch als Veranstalter des Kongresses. Ja, zeigt uns da was, bringt uns rein in diese Welt, denn das ist ja offenbar wirklich einer der großen Trends einfach, Virtual Reality. Und wenn ich jetzt mittelständischer Unternehmer bin, wenn ich dort beim Kongress sozusagen teilnehme, dann auch, um mich da einfach in den Stand auch setzen zu lassen. Vielleicht noch zwei, drei Stichwörter zum Thema VR, Virtual Reality. Mit welchen Firmen arbeitet ihr bisher zusammen, sofern man darüber reden kann, offiziell?
Also Kundennamen ist ein bisschen schwierig, weil das ist alles klar, für ja. neue, also für ganz neue Themen gerade mhm. bei einzelnen Unternehmen ist. Wir haben, ich kann ein Projekt sagen, wo wir offen drüber sprechen können. Wir werden beim Land Niedersachsen, oder so haben wir jetzt gerade rausgeschickt, einen großen Förderantrag, wo wir versuchen wollen, eine Plattform für die Industrie zu bauen, mhm. eben mit Virtuality, um Engineering-Prozesse zu optimieren, wo wir hoffen, diese Fördergelder zu bekommen. Das sieht ja. ganz gut aus. Wir haben die erste Rückmeldung zu dem Antrag. Letztendlich sind das verschiedene Phasen, die aus unserer Sicht in der Industrie im Engineering-Prozess optimiert werden können. Mhm. Das heißt, das Erste, wenn man diese Brille aufhat, das wird den meisten Leuten klar, und da gibt es viele tolle Anwendungen, ist eben Sales. Mhm. Das heißt, ich zeige meine Produkte jetzt nicht mehr auf einer Messe oder mhm. so, oder wenn ich eine große Maschine habe, nur auf einem zweidimensionalen Flyer oder ähnliches, sondern ich kann diese Maschine mit zur Messe bringen, obwohl ich sie gar nicht dabei habe. Mhm. Das ist die erste Anwendung. Da haben wir auch mehrere Projekte schon für Kunden gemacht, dass wir deren Produkte visualisiert haben für mhm. den Sales-Bereich.
Ja.
Wir haben aber das Ziel, Produktionsprozesse zu optimieren, und was wir sagen, wir wollen den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt bringen, mhm. in Planungsprozesse, weil alle heutigen Technologien oder viele der Technologien sind sehr funktionell gedacht. Mhm. Das heißt, ich gucke, wie kann ich meinen Prozess optimieren, wie, wenn ich meine Produktion entsprechend plane. Mhm. Und wir wollen frühzeitig, schon bevor Anlagen, Prototypen gebaut werden müssen, entsprechend mit dieser Technologie den Menschen mit reinbringen.
Okay.
Also das heißt, mhm. in diese virtuellen Welt. Kunden direkt, vielleicht können wir auf dem Kongress über den einen oder anderen da im 1-zu-1-Gespräch sprechen, aber wir haben Kooperationen gerade mit einem sehr großen japanischen Konzern. Wir sind mit Microsoft in Gesprächen mhm. zu diesem Thema, da kann ich offen drüber sprechen, weil wir da gerade auch über die Partnerschaft den Vertrag eigentlich unterschrieben haben soweit. Wir haben aber auch, ja, sag ich mal, hier regional einzelne Unternehmen, die schon sehr interessiert an diesem Thema sind.
Mhm. Und natürlich der Vorteil bei Salt & Pepper, soweit ich das von außen betrachten kann, ihr seid ja auch bundesweit aufgestellt, ihr seid aber auch in China mit einer Vertretung aufgestellt. Das heißt also, ihr seid jetzt nicht auf eine nordwestdeutsche Region begrenzt, sondern im Gegenteil, ihr seid mindestens in Deutschland unterwegs und ihr seid natürlich auch europäisch unterwegs und eben darüber hinaus.
Auf jeden Fall, das ist letztendlich auch das Asset, wie ich so schön sage, was wir haben. Natürlich kann jeder im Moment Virtuality-Anwendung programmieren. Mhm. Nur wir haben unsere bei Salt & Pepper in der Technology, wo ich ja zum Glück auch Geschäftsführer bin mhm. und da viel mitbekomme, haben wir knapp 400 Mitarbeiter, die in der Industrie sind, die Produktionsprozesse mitplanen, mhm. die Engineering-Prozesse mit begleiten, die Produkte mitentwickeln. Und auf dieses Know-how greife ich natürlich zurück und wir befragen diese Mitarbeiter, was ist denn State of the Art und mhm. wie will man das in Zukunft machen, wo gibt es Probleme, wo kann man es optimieren. Und das nehmen wir letztendlich in diese Entwicklung der Technologie mit rein.
Ja, das heißt, ihr habt da einfach auch Trend-Scouts.
Ja,
aus der Sicht. Ja, die vor Ort sind. Für mich auch ein spannender Punkt. Sicherlich wird da der eine Hörer oder die andere Hörerin auch nachdenklich. Wenn ich jetzt ein Startup wäre und hätte nicht diese Verbindung, hätte ich natürlich auch einen Nachteil. Also dadurch, dass ihr angebunden seid, aber doch mit euren Freiheitsgraden versehen seid, könnt ihr euch mit der neuen Technologie auseinandersetzen. Aber ihr könnt schon auf eine Struktur zurückgreifen, wo man sagen kann, da ist Know-how, da sind Praxisherausforderungen, da ist ein Wissen vorhanden einfach. Das kannst du ja immer wieder einbauen dann auch.
Ja, sowohl für die Entwicklung der Technologie, aber auch für die Entwicklung des Unternehmens, das kann ich ganz offen sagen. Mhm. Ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, so Selbstständigkeit hat mich immer getrieben. Ich habe natürlich einen riesen Vorteil in dieser Gesellschaft, deswegen wachsen wir auch relativ schnell. Mhm. Wir haben eine Möglichkeit, da schnell zu skalieren, weil Salt & Pepper es gewohnt ist, Buchhaltungsprozesse etc. zu machen. Mhm. Das heißt, ich brauche mir keine Gedanken machen, wie wird eine Gehaltsabrechnung gemacht. Das läuft alles in Bremen. Da haben wir unsere Holding, unsere Servicestrukturen, und das hilft einem Startup, wie wir es uns selber auch noch sehen und bezeichnen, natürlich schneller zu wachsen, als wenn ich als Gründer mich auch noch mit diesen Themen auseinandersetzen muss und versuchen muss, einen Steuerberater zu verstehen. Weil ich habe auf der anderen Seite Mitarbeiter, die ich seit Jahren kenne, und die skalieren diese Bereiche für mich sehr schnell.
Ja. Stichwort Bildung. Virtual Reality ist ja etwas, wir haben uns darüber auch schon öfter mal unterhalten, weil wir uns ja auch öfter mal sehen. Ich sehe im Bereich Bildung und in der Anwendung von Virtual Reality ein riesiges Feld. Sind das Dinge, die du auch schon im Blick hast? Bildung ist an sich natürlich ein Megatrend, das ist ganz klar. Ich glaube, das ist einer der, neben zum Beispiel Gesundheit und Mobilität, etwas, was uns auch die nächsten 10 Jahre beschäftigt, und Unternehmen, die dort tätig sind, aus meiner Sicht werden immer zu tun haben, wenn sie es nicht grob falsch machen, so ungefähr. Welche Trends siehst du, Virtual Reality einzusetzen im Bereich Mitarbeiterqualifikation, Wissenvermittlung, all diese Aspekte?
Wir haben eben die Möglichkeit, unsere Engineering-Plattform, wo ich kurz darüber gesprochen habe, genau für diesen Zweck auch einzusetzen. Das ist eines unserer Ziele, dem wir einen Schritt nach hinten stellen, wobei wir den mitdenken und auch in der Entwicklung jetzt mit berücksichtigen werden. Aber natürlich ist heutzutage eine riesen Herausforderung, dass viele Menschen weltweit unterwegs sind und brauchen Support von Spezialisten, weil nicht mehr jeder jede Maschine, jede Technologie kennen kann. Wir haben da als Ziel natürlich an diesen Technologien Mitarbeiter auszubilden, zu trainieren, ohne dass ich die Anlagen haben muss. Also das heißt, das ist schon für einen Bildungstrainingszweck, den wir da auch sehen. Generell mit Virtual Reality hat man natürlich Riesenmöglichkeiten. Es gibt die ersten Projekte in Afrika, dass ich diese Cardboards, diese Pappschachteln, wo ich ein Smartphone reinstecke, was heutzutage fast jeder auch in ärmeren Ländern schon hat, wo ich dann über diese Technologie wirklich mich an andere Plätze bringen kann, in andere Umgebung bringen kann und dadurch das Medium natürlich nochmal anders nutzen kann. Das ist auch mein Inhalt so, oder das Ziel natürlich auf dem Kongress. Ich habe eine Idee, und aus meiner Sicht wird diese Technologie die Welt verändern. Es gibt so, wir sagen immer, wir sprechen von der Second Wave VR, also dass die zweite Welle jetzt kommt, weil Virtual Reality ist nichts Neues. Es gab schon vor 20, 30 Jahren, auch im Luft- und Raumfahrtbereich wird es eingesetzt mit großen Caves. Es gibt auch eine gewisse...
mit großen Caves. Das heißt also Räume, in denen du sein kannst, die sich dann für dich als virtuelle Räume füllen. Du kannst projizieren.
Genau, mit Projektion, mit so eigentlich ein 360-Grad-Beamer, muss man sagen. An der richtigen Stelle habe ich dann 3D-Bilder auch. Es gibt allerdings da eine Veränderung in dieser Technologie, die kommt jetzt so schnell auf uns zu, wo ich sagen muss, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das wird wie ein Smartphone die Welt neu verändern. Also es wird für mich den nächsten Schritt geben, auch wenn es ein bisschen Zurückhaltung noch gibt in diesem Markt, weil mit den Caves, mit diesen Projektionswänden, die es damals gab oder die es auch heute noch gibt, gab es auch ein bisschen Probleme und die waren sehr teuer. Aber jetzt gibt es Hardware und deswegen lade ich alle ein, auch auf dem Kongress, das mal zu erleben. Die kostet, je nachdem, wie man es ausstattet, was für einen Rechner man dazu hat, irgendwie bis zu 2000 Euro. Aber dann bin ich wirklich in der virtuellen Welt und ich merke nicht mehr, dass ich in einem dritten Raum bin, wo ich mich woanders befinde.
Ja, aber ich meine, sind ja Kosten, die sind ja fast zu vernachlässigen. Also jeder gute Standcomputer mit bisschen Peripherie kostet so viel.
Ja, die Technologie ist günstig geworden und das ist der Vorteil für uns auch. Es gibt ja auch noch so einen zweiten Trend, Augmented Reality, angereicherte Realität, wo man letztendlich Brillen aufhat und zusätzliche Informationen eingeblendet bekommt, wobei da die Technologie für den Privatanwender nicht so interessant ist. Und dadurch bleibt auch diese Technologie noch teuer. Und wir sagen, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird die wirklich auf den Markt kommen. Nur im Virtuality-Bereich hat man den Vorteil, dass jetzt die großen Player wie Oculus, Google, Samsung alle in den Bereich gehen. Und die sehen natürlich einen riesen Markt im Bereich Spiele, Entertainment. Und das hilft uns, wenn wir das für Engineering-Prozesse sehen, dass wir sehr günstige Hardware kriegen, weil sie skalieren, wir millionenfach fertigen, die wir dann nutzen können, eben um sehr günstig, mit sehr günstiger Hardware, aber natürlich auch entsprechende Software danach, die gebaut werden muss, Prozesse zu optimieren.
Ja. Im Bildungsbereich, um darauf nochmal hartnäckig zurückzukommen, habt ihr, so habe ich es verstanden, jetzt nicht primär ein Projekt, was ihr gerade anpackt, aber ihr habt es im Blick, also im Sinne von Schulung, auch Technologieschulung, aber auch Schulung eurer eigenen Mitarbeiter beispielsweise. Das könnten ja Testräume auch sein.
Gut, es gibt Bildung in verschiedenen Richtungen. Jetzt müssen wir vielleicht gucken, was deine Richtung ist. Für uns gibt es eben 2 Sachen, die wir definitiv angehen werden. Das eine ist, wir werden Menschen also das, was wir auf dem Kongress versuchen, das werden wir auch in Zukunft aufbauen. Wir werden eine Art Tech-Center aufbauen, wo man Virtual Reality erleben kann und wo wir frühzeitig auch junge Menschen, auch wir überlegen, mit dem Schülerforschungszentrum aus Osnabrück zusammenzuarbeiten, mit Virtual Reality früh in die Schulen zu bringen, an die jungen Leute, dass sie merken, was man damit machen kann und natürlich sich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite werden wir in unserer Plattform, die wir bei der N-Bank, mit der N-Bank zusammen oder mit dem Geld der N-Bank entwickeln wollen, werden wir eine Idee mit Plan. Mhm. Und zwar haben wir einen konkreten Fall bei einem unserer Kunden, der hat eine große Anlage, an der in Zukunft 400 Mitarbeiter sehr einfache, aber schon unterschiedliche Arbeitsprozesse durchführen müssen. Mhm. Diese Anlage braucht noch in der Entwicklung noch 1,5 Jahre.
Ja.
Und unsere Idee mit dem Kunden war, wir bauen diese Anlage, jetzt die CAD-Modelle gibt es alle schon, in Virtual Reality auf und bringen diesen 400 Mitarbeitern schon die einzelnen Arbeitsschritte bei in dem Raum. Und dann braucht man später, sobald die Anlage aufgebaut ist, nur noch den Mitarbeiter an die reale Umgebung gewöhnen. Er kennt aber die Arbeitsschritte und da ist ein Bildungsinstrument drin. Ich sag mal, Bildung, Schule, Universitäten sind wir noch weit von weg, also das ist nicht unser Thema gerade, aber für Ingenieure, für Techniker an irgendwelchen Industrieprozessen, das werden wir schon sehr stark fokussieren.
Also mir fällt gerade etwas ein, wenn ich jetzt ein Biologie-Prof wäre, der ich nicht bin, aber wenn ich einer wäre, dann könnte ich ja durchaus Exkursionen auch machen und könnte meine Studentinnen und Studenten da mitnehmen, rein virtuell. Also auch schon das könnte ich. Ich könnte mit geeigneter Technik das aufnehmen und könnte dann versuchen, die Leute auch in den Raum zu bringen, so etwas in der Art. Vielleicht könnte ich sogar ganze Gewächshäuser aufnehmen und rekonstruieren als 3D-Ding. Das wären für mich so Punkte, das ist jetzt nicht euer primäres Ding logischerweise, aber müsste man mal darüber spekulieren.
Also für uns, vielleicht da ganz kurz, für uns ist das, was du gerade dargestellt hast mit, ich bringe jemanden in eine andere Welt, weil ich dort vielleicht ein 360-Grad-Video oder Foto gemacht habe, eher sekundär interessant, weil das werden so gerade Google mit dem Street View und so, die sind so weit, die brauchen nur noch diese Sachen auf ein neues Ausgabemedium, wie wir sagen, auf diese Brille zweifach draufbringen, dann habe ich letztendlich das Bild in USA in irgendeinem Gewächshaus oder auf einer Exkursion.
Museen zum Beispiel.
Museen, das ist relativ easy, müssen wir sagen, das ist auch nicht unser Feld, da werden wir uns nicht mit auseinandersetzen, wo wir den Mehrwert für uns sehen. Wir machen uns sehr viel Gedanken auch mit Universität Osnabrück, mit Hochschule Osnabrück. Wie kann ich in einer virtuellen Welt auch interagieren? Mhm. Weil ich habe auf mal einen Raum, ich stehe in einem leeren Raum, habe aber da eine Maschine stehen. Das heißt, ich kann die Maschine bedienen.
Ja.
Aber das muss, so wie wir das Swipen vom iPhone kennen, wie ich das entsperre, so wird es neue Interaktionsmechanismen im virtuellen Raum in Zukunft geben und damit, mit diesen setzen wir uns auseinander und versuchen da wirklich, ich sag mal, den Markt ein bisschen mitzuprägen.
Ja, also auch taktile. Zum Beispiel,
auch das ist etwas,
Widerstände simuliere oder ähnliche.
Ja. Solche Sachen, Interaktion mit Robotern. Wir haben wirklich die Idee, auch mit Robotern Interaktion im virtuellen Raum zu machen, um später die Roboter von KUKA, ABB oder sonst wen, damit dann, wenn er mit den Menschen reagiert, auch so aufzubauen, damit es für den Menschen angenehm ist. Dass ich nicht die Funktion des Roboters habe mit den einzelnen Mitarbeitern, sondern dass ich schon im virtuellen Raum das plane und dass so der Roboter auch entwickelt wird, ohne Prototypen zu bauen, was wieder Kosten spart. Das ist unsere Idee.
Bei alledem, wir kennen uns ja nur auch schon ein paar Jahre, ich habe dich ja auch mal als umtriebig im positiven Sinne erlebt. Jetzt bist du auch Mitinhaber sozusagen bei dieser ausgegliederten Firma. Selbstführung ist natürlich unser Stichwort. Ich vermute jedenfalls, ist das, was ich mitbekomme. Du schläfst trotz dieser großen Belastung in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Projekten. Das ist eine riesige Bandbreite geworden. Du schläfst immer noch gut, oder?
Auf jeden Fall, sehr gut.
Ja,
aber auch pünktlich. Bei mir muss ich abends um 10 Uhr im Bett sein.
Das heißt also Rituale, genau. Was tust du? Und das ist sicherlich für die Hörerinnen und Hörer interessant. Das eine ist das, was du machst jetzt im Sinne von, du kümmerst dich um Themen wie Virtual Reality. Aber die Frage ist ja auch, wie sorgst du dafür, dass du ja über Jahre jetzt diesen innovativen Geist auch hast, dass du dich selbst erneuerst, dass du den Drang behältst, sozusagen auch selbst zu lernen, dich weiterzuentwickeln. Wie machst du das? Also gibt es ein paar Punkte im Sinne von Selbstführung, die dir selbst auffallen, wo du sagst, ich glaube, das ist typisch für mich?
Ja, für die Hörerinnen und Hörer müsste ich ja vielleicht noch mal ein bisschen erwähnen. Du kennst mich ja schon sehr gut, wir haben ja auch viel schon drüber gesprochen. Also zunächst mal ist für mich ganz klar Arbeit Spaß. Also ich habe da, seit ein paar Jahren, für mich ist Salt & Pepper die Einstellung und diese Verbindung zu Salt & Pepper wie ein Sechser im Lotto gewesen. Für mich gibt es keinen Morgen seit 8,5 Jahren, wo ich ungern zur Arbeit gehe. Ich kenne das nicht, dass ich morgens früh aufstehe und sage, oh, ich muss jetzt arbeiten gehen. Das kenne ich nicht. Das hört man ja ganz häufig, aber für mich gibt es das nicht. was, wie gesagt, wie ein Sechser im Lotto ist.
Ich ergänze aber dabei, du bist aber auch nicht, du bist kein Unternommener, du bist aber auch ein Unternehmertyp. Das heißt, du mischst dich auch immer ein. Das will ich nochmal ergänzen, auch für die Hörerinnen und Hörer.
Okay. Genau, das kommt dazu und das ist eben das, was vielleicht auch jetzt so die Überleitung ist. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren auch festgestellt, das ist ein bisschen die innere Einstellung auch, die man mitbringen muss, um eben auch so ein Gefühl zu haben und vielleicht auch das Glück zu haben, jeden Morgen gerne zur Arbeit zu gehen. Das heißt, für mich ist Arbeit, Veränderung, Herausforderung ist für mich etwas Tolles. Ich freue mich darauf, ich habe keine Angst davor. Das heißt, so ein bisschen diese positive Grundeinstellung ist erstmal eine Grundvoraussetzung, glaube ich, dass man lange fit und auch innovativ bleiben kann. Für mich gibt es dann noch einen sehr wichtigen Faktor, was kein Ritual ist, aber das Umfeld, in dem man sich bewegt. Das heißt, einmal das private Umfeld, Frau, Familie, Freunde müssen natürlich das mittragen. Und da habe ich sehr viel Glück, dass alle in meinem Umfeld wissen, dass für mich Arbeit etwas anderes ist als für viele andere Menschen, die eben nur arbeiten gehen. Und dann ist das Zweite eben im Umfeld sehr wichtig, wo gehe ich hin, wie ist mein Umfeld bei der Arbeit. Natürlich räumliche Bedingungen, letzter Kongress war ja auch so ein bisschen das Thema mit Steelcase, wie habe ich meine Möbel etc. Da habe ich einfach auch Glück hier mit den Räumlichkeiten, in denen wir uns bewegen, aber natürlich auch mit den Menschen.
Aber du prägst ja auch die Räume wieder, das heißt, du wählst ganz bewusst so aus und sagst, das mache ich im Startup anders. Und das prägt dann wieder die Kultur und das ermöglicht dir auch dein Mojo, also deine Lust, deine Arbeit auch weiterzuentwickeln. So nehme ich es wahr.
Ja, mir ist das sehr wichtig, dass eben meine Mitarbeiter tolle Rahmenbedingungen haben, tolle Randbedingungen haben. Und mir ist auch wichtig, dass ich mit den richtigen Menschen zusammenarbeite. Und das präge ich eben auch, wie du sagst. Ich habe das Glück, dass ich eben immer mir die Mitarbeiter einstellen konnte und diese Menschen dann mir aussuchen konnte, mit denen ich zusammenarbeite. Und da habe ich einfach ein tolles Umfeld, wo ich Menschen habe, mit denen ich jeden Tag sehr gerne zusammenarbeite. Das ist so, das Umfeld ist für mich ganz wichtig. Dann, das sage ich so einzelnen Mitarbeitern, für mich ist dann natürlich Leistungsfähigkeit, auch diese kontinuierliche hohe Belastung, die manche da vielleicht spüren würden, ist natürlich auch zu trainieren. Also ich bin nicht der Sportliche oder der Sportler, aber ich sage, im Job habe ich mich trainiert. Ich habe meine Leistungsfähigkeit kontinuierlich aufgebaut und das, glaube ich, kann jeder tun, der eben es will. Man muss natürlich auch Freude und Spaß daran haben.
Aber lass uns das nochmal wiederholen. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, eine Analogie, die eigentlich viel zu selten zur Sprache kommt. Wir gehen immer davon aus, dass wir Leistungsfähigkeit trainieren können, indem wir, keine Ahnung, laufen, joggen, Krafttraining machen, Ähnliches dabei und da eigentlich dann unsere Rituale in dem Sinne sozusagen haben, unser Trainingsregime oder ähnliche Dinge. Aber du sagst eben, nö, meine Erfahrung ist, das kann man genauso gut auch machen, was die Arbeitsbelastung betrifft. Und das finde ich, das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Das ist ein Aspekt, es hat was mit innerer Einstellung zu tun.
Genau.
Es hat aber sicherlich vielleicht auch was damit zu tun, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, rauszufinden, wann bin ich eigentlich leistungsfähig? Also die eigenen Kurven auch zu kennen und zu wissen, wann bin ich besonders gut in Bezug auf Auseinandersetzung, Kreativität, solche Dinge gehören damit auch dazu, sich selbst zu entwickeln.
Ja, wir haben es ja gerade so ein bisschen am Anfang angedeutet. Bei mir ist natürlich mein Biorhythmus, wo man, so wie man so schön sagt, da muss man drauf achten. Ich bin Frühaufsteher, ich fahre jeden Morgen gerne früh ins Büro, habe dann auch gerne die Ruhe, wo andere Kollegen noch nicht da sind. Aber ich bin auch abends um 10 Uhr irgendwann so weit, dann muss ich irgendwo kurz vorm Schlafen sein, weil ich brauche meine 7 bis 8 Stunden Schlaf.
Ja.
Und das ist ganz wichtig und die Einstellung ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man trainieren kann. Aber das ist aus meiner Sicht beim Sportler genauso.
Ja.
Deswegen bin ich auch kein Läufer oder Ähnliches, weil ich habe nicht die Einstellung, dass ich sage, ich will irgendwann mal Marathon laufen. Noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann noch. Und das ist, glaube ich, im Job so. Derjenige, der den Willen hat, im Job besser zu werden, ich glaube, der kann das trainieren.
Ein ganz spannender Punkt, lasse ich mal so nachklingen.
Vielleicht ganz kurz zu meinen Ritualen.
Ja, genau, Batterie aufladen, sowas, wie machst du das?
Genau, du weißt, ich bin noch nicht so gut da drin, meine Leidenschaften, ich habe einige Sachen, die ich sehr gerne tue, in Rituale zu überführen. Das ist vielleicht so ein bisschen noch eine Sondersituation, auch jetzt in den etwas jüngeren Jahren noch.
Sag mir eben, wie alt bist du eigentlich für Hörerinnen und Hörer?
An dem Kongress 35, aktuell 34.
Okay.
Ich sage immer, ich höre auf meinen Körper und ich mache das, was mir wirklich gut tut, wo ich Spaß dran habe, was mir Freude bereitet. Und so ist es so, dass ich sehr gerne koche und wir auch mit Freunden, mit meiner Frau, wir immer regelmäßig kochen und das für mich auch eine Grundvoraussetzung ist, gutes Essen, gute Ernährung, um dem Körper was Gutes zu tun. Das ist etwas, wo ich selber Spaß und Freude dran habe. Das gibt es nicht wirklich als Ritual, außer dass wir mit gewissen Freunden dann vielleicht monatlich kochen.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so wirklich fixe Termine. Ich habe auf der anderen Seite, bin ich viel gereist und habe viel von der Welt gesehen. Das hat mich auch immer so in eine andere Perspektive gebracht, habe andere Sachen sehen dürfen. Das ist keine Regelmäßigkeit. Natürlich sind es regelmäßige Urlaube, aber es gibt jetzt nicht immer einen und denselben Ort, sondern ich bin eher jemand, der sehr viele Dinge gerne ausprobiert. Und dann habe ich immer mal wieder so kleine Projekte. Ich habe im letzten Jahr mein Haus bauen lassen. Ich habe es nicht selber gebaut, habe aber gedanklich mich viel da auch reingesteckt und habe auch das so als Ausgleich gefunden, mal was ganz anderes, Handwerker zu koordinieren, mit denen zu sprechen, natürlich auch die Sachen auszusuchen, was auch noch eine neue Herausforderung ist.
Ja.
Und jetzt gibt es so für mich ein Thema Sport, was ja immer auch verbunden wird so mit den Ritualen. Ich habe nichts, was ich regelmäßig mache. Ich mache immer mal wieder was. Ich gehe mal zwischendurch joggen, ich gehe mal zwischendurch auch schwimmen. Ich bin letztes Jahr sehr viel geschwommen, weil wir da im Haus noch nicht so viel machen konnten. Dieses Jahr mache ich gar nichts. Da ist dieses Jahr mein Hobby, mein Garten.
Ja.
Ich habe da sehr viel Sand von A nach B bewegt mit der Schaufel, aber was ganz toll war, auch als Ausgleich, was mir dann sehr viel Freude bereitet hat, letztes Wochenende habe ich einen Radlader gemietet und bin 3 Stunden durch den Garten gefahren und habe Sand von A nach B bewegt.
Endlich mal Bagger fahren.
Genau, durfte Bagger fahren.
Ja.
Und das sind dann so für mich so Situationen, wo ich mir einen Ausgleich hole. Und was wir dann auch meine Frau und ich gerne machen, ist dann zwischendurch dann Saunabesuche oder was wir auch machen, sind gute Restaurantbesuche, wo man einfach mal sich wieder was zurückholt.
Mhm.
Das ist für mich wichtig.
Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Innovation. Ich erlebe, dass viele Leute überfordert sind durch die digitalen Medien. Die spielen mit ihrem Smartphone, sie hängen an der Nadel, hätte ich fast gesagt, der 11. Finger, das Telefon oder das Tablet oder was auch immer. Das ist bei dir, in meiner Wahrnehmung zumindest, überhaupt nicht der Fall. Wie speicherst du Innovation? Wie speicherst du Ideen? Bist du jemand, der, ich sag mal, im Raum rumläuft und die Sachen dann an eine große Wand schreibt? Oder bist du der Kladdentyp? Ich finde das immer so ganz wichtige, handfeste Geschichten, wo die Hörerinnen und Hörer auch nochmal nachdenken können. Ja, der Mensch hat ganz viel mit Innovation zu tun. Wie macht er das denn praktisch, dass du deine Einfälle auch festhältst beispielsweise?
Also du hast ja die Sucht, sag ich mal, des Smartphones gerade kurz angesprochen. Mhm. Vielleicht da am Anfang kurz zu. Für mich ist das ein Arbeitsmittel, was sehr wichtig ist, aber es muss auch zu den richtigen Phasen ausgeschaltet zur Seite gelegt werden.
Mhm.
Und da bin ich, glaube ich, in der Selbstführung sehr gut. Für mich ist es eben auch in Meetings aus. Es gibt bei uns immer mal wieder Kunden, vielleicht gibt es Gründe dafür, aber wo selbst in Meetings die Smartphones liegen und dann auch E-Mails gelesen werden oder Ähnliches.
Mhm.
Und da habe ich einen gewissen Fokus, dass wenn ich in ein Meeting gehe, das so geplant ist, dass ich diese Sachen nicht dann nutze, sondern danach, weil nämlich aus meiner Sicht alles warten kann für diese Stunde des Meetings. Es gibt selten was so anbrennt.
Ja.
Und zu den Innovationen, die zu speichern, das mache ich dann viel mit diesen Geräten, dass ich mir dann Notizen ins Gerät mache, unter den verschiedenen Funktionen oder Tools, die es dafür gibt.
Mhm.
Oder eben auch ganz einfach, ich schreibe mir selber eine E-Mail, dass ich daran denke für nächsten Morgen. Und dann, um diese Ideen, die dann hochkommen, mit denen wirklich weiterzuarbeiten, gehören für mich in der Regel immer Menschen dazu.
Ja.
Also selten ist man alleine richtig innovativ und macht ein tolles Konzept, sondern man muss viel drüber sprechen, viel drüber reden, auch mal zusammen Brainstorming machen. Und da haben wir jetzt gerade in der neuen Einheit, was wir von der Technology nicht kennen, haben wir eine Software ganz anders gemacht. Wir haben in jedem Raum Whiteboard und es wird überall, wird immer, wenn eine Idee ist, gleich steht einer auf, schreibt die Sachen an die Wand, malt irgendwelche Bilder, irgendwelche Prozesse auf. Und das ist für mich gerade so immens wichtig, sodass ich auch versuche, diese Erfahrung mit auf die Technology zu übertragen.
Ja. Spannender Punkt, denn das hatte ich an anderen Stellen in anderen Podcasts auch schon mal gesagt. Das ist etwas, was ich als Rückklappeffekt fast schon wahrnehme, dass die Leute feststellen, so ein Telefon, Tablet ist alles noch zu klein. Ich brauche wieder was richtig Großes. Ich muss die Zusammenhänge, gerade auch wenn ich mit anderen Menschen spreche, muss ich visualisieren. Ein zweiter Punkt, den ich vielleicht auch nochmal reinbringen will, Agilität als Stichwort. Agiles Planen, agile Projektmanagement-Methoden, all diese Aspekte. Wie weit spielt der Begriff Agilität eine Rolle für dich, auch im Sinne von Innovation, aber auch Innovation natürlich erstmal managen und herbeiführen?
Die Agilität oder Dynamik, die ist aus meiner Sicht in der jetzigen Phase immens wichtig.
Mhm.
Und da hast du ein sehr tolles Interview aus meiner Sicht mit Herrn Holtgreife geführt, der von Solarlux auch angedeutet hat, dass ein Unternehmen, was letztendlich sich um mechanische Produkte kümmert, dass die über agile Vorgehensweisen, dass die versuchen, Prozesse, Strukturen aufzubrechen und eben da schneller, dynamischer zu werden.
Und eben nicht starre Strategien machen, die man nach 3 Jahren feststellt, an denen man an ihnen festgehalten hat, die Wirklichkeit ist ganz anders geworden, ja.
Ja, und da habe ich viel gelernt und das auch eben, indem ich auf Mitarbeiter gehört habe. Das muss man sagen, das wäre auch immer mein Tipp so ein bisschen, dass man seinen Mitarbeitern zuhört. Und wir haben tatsächlich damals in der Software, in unserer Software GmbH und KKG, in diesem Bereich immer über das V-Modell, über ein Wasserfallmodell nachgedacht und haben gesagt, das müssen wir Kunden anbieten. Wir sind da komplett von weg, wir machen das nicht mehr. Mhm. Sondern bei uns geht es um agile Softwareentwicklungsprojekte und unsere Mitarbeiter kennen sich da super aus.
Ja.
Haben uns auch erklärt, wie sowas funktioniert und was die Vor- und Nachteile sind. Beziehungsweise aus meiner Sicht gibt es nur Vorteile, es gibt wenige Nachteile, außer in der Organisation dieser Agilität. Und mittlerweile sage ich eben, deswegen finde ich das von Herrn Holtgreife so spannend, dass ich agile Firmenentwicklung gerade mache. Die Salt & Pepper Software ist ein Startup. Wir sind, ich sag mal so, wie so ein Prototyp und wir versuchen die Sachen. Wir gehen in viele verschiedene Richtungen und wir machen auch viele Sachen falsch, aber das muss man zulassen. Wenn man versucht, im Vorfeld alles zu planen, richtig zu machen, dann macht man gar nichts.
Ja.
Dann dauert es viel zu lange. Und die Veränderung in der Industrie und ich sag mal am Markt sind so dynamisch und so schnell und wenn man dann lange plant, ist man oft zu spät. Und wir haben einen Trend gerade, viele unserer Kunden, es gibt Kunden, die machen Leuchten, es gibt Kunden, die machen große, schwere Maschinen, die gehen diesen Weg und sprechen mit uns darüber, wie kriegen wir das hin, unser Unternehmen umzukrempeln, was natürlich bei großen, starren Strukturen eine riesen Herausforderung ist.
Klar.
Und da bin ich gerne bereit, auch mit vielen darüber zu sprechen auf dem Kongress, weil es gibt tolle Beispiele, wie man so was schaffen kann.
Ja, ich kann es ja versprechen, ihr seid ja beide auch Speaker an einer Zapfsäule. Ihr werdet euch also auch zwar nicht dann begegnen, weil ihr parallel arbeitet, aber das Umfeld und der Campus, das ist ja der Ort, der neue Solarlux Campus ist ein Ort, wo Dialog einfach stattfindet. Das ist schon spannend. Zum Abschluss, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, die ja selbst in überwiegender Zahl auch in Führungspositionen sind, also Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände, kannst du denen etwas erzählen und vielleicht ganz zum Schluss, was machst du dann in den nächsten 12 Monaten oder sowas? Also vielleicht zunächst die Tipps. Gibt es etwas, wo du sagst, Innovation, Erneuerung, wie mache ich das als Tipp für die Vorstände, Geschäftsführer, Prokuristen, männlich wie weiblich? Und ganz zum Schluss vielleicht nochmal einen Ausblick, was passiert in den nächsten, ja, keine Ahnung, vielleicht 12 Monaten?
Oh, wir sind agil, so weit kann ich nicht gucken.
Okay, auch gut.
nein, was vielleicht erstmal zu den Tipps. Ich habe das gerade schon gesagt, man sollte junge Talente einstellen, aus meiner Sicht, weil die gerade aus dem Bereich IT, sage ich mal, Softwareentwickler, die das mitkriegen, was passiert da gerade auch im Silicon Valley, was ja so ein, wo man so ein bisschen in die Richtung gucken kann. Das heißt, junge Leute einstellen, die innovativ sind, die Ideen mitbringen, die sollte man einstellen. Da sollte man sich neue Talente ins Unternehmen holen und die aber damit Freiheit und Verantwortung ausstatten. Das heißt, man muss irgendwo so ein bisschen diese klassischen Denkmuster, Strukturen, die Prozesse, die man hat, muss man irgendwie aufbrechen oder, wie wir es jetzt, haben wir kurz drüber gesprochen, in ein eigenes Unternehmen überführen. Gibt es ja auch einen Trend, machen viele so Bosch und viele Unternehmen fangen jetzt an, so Startups zu bauen. Ich glaube nicht, dass das immer eine Gesellschaft sein muss. Es muss aber ein Rahmen sein, wo eine Führungskraft ist, die Veränderung zulässt und dann dieser neuen Generation, die da kommt, viel zuhören. Man muss denen zuhören, die versuchen zu verstehen, weil der klassische Inhaber, der, ich sag mal, im Mittelstand ist, der ist teilweise 50, 55, der muss natürlich auch versuchen, diese Person zu verstehen und dann veränderungsbereit sein und Sachen auszuprobieren. Ja. Mutig sein, Veränderungen einfach zuzulassen. Das wären so meine Tipps und was bei mir ansteht. Ich habe das vorhin gesagt, wir sind schnell gewachsen. Wir haben ein Büro aktuell, was wir sehr gut ausfüllen. Wir planen oder wir müssen jetzt unbedingt sehen, dass wir ein neues Büro haben. Wir machen uns da gerade Gedanken und versuchen da auch ein bisschen was Innovativeres als Büro aufzubauen, so wie man das vielleicht von Google oder sonst was kennt. Das ist unsere Idee, das auch als Arbeitsbedingung unseren Mitarbeitern anzubieten. Dann haben wir das, was wir mit Virtual Reality machen, haben wir auch noch in einem anderen Bereich, im Bereich Industrial Internet of Things oder Industrie 4.0, wie man so schön sagt, dass wir jetzt gerade versuchen, Produkte zu entwickeln. Das heißt, für mich kommt was ganz Neues auf mich zu, weil wir sind Dienstleister, wir entwickeln Individualsoftware immer für den jeweiligen Kunden. Aber wir haben jetzt kleine Teams, die sich mit Produktentwicklung auseinandersetzen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen zu Produktmarketing, Produktvertrieb, Service, viele Themen, die wir noch nicht kennen. Freue ich mich drauf, ist wieder was Neues, was uns bewegt.
Ja.
Setzen wir uns mit auseinander. Und dann haben wir ein Thema Skalierung unseres Geschäftsmodells, weil Salt & Pepper hat 350 Mitarbeiter. Ich habe jetzt in der Salt & Pepper Software hier in Osnabrück knapp 30. Jetzt ist für mich die Frage, ich will ja diese Agilität behalten, aber möchte natürlich auch vielleicht irgendwann mal 100, 150 Mitarbeiter haben. Wie kriege ich es hin, diese Freiheitsgrade zu erhalten, die die Mitarbeiter haben, aber dennoch zu skalieren, Strukturen aufzubauen, dass ich ein Unternehmen sinnvoll führen kann? Das beschäftigt mich und da ist der letzte Punkt, um es jetzt abzuschließen, ein Bereich, wo wir jetzt eine Erfahrung sammeln können oder ich sag mal ein Umfeld, ist das Silicon Valley. Und da habe ich im Oktober nach dem Kongress das Glück mit einer Delegationsreise wahrscheinlich, das ist jetzt angemeldet, noch nicht bestätigt, aber dass wir ins Silicon Valley fliegen mit Herrn Weil und Herrn Pistorius hier aus Osnabrück.
Also Ministerpräsident und Innenminister.
Genau, die nehmen uns mit vielen anderen Unternehmern mit in Silicon Valley, wo wir genau versuchen, das auch diese Reise auszudehnen, wo wir auch von Salt & Pepper dann noch ein paar Tage länger bleiben werden, um festzustellen, wie klappt sowas eigentlich, dass man im Silicon Valley so schnell, dynamisch Unternehmen aufbaut, weil aus unserer Sicht, klassisch deutsch, wie wir auch sind, wollen wir irgendwo auch Controlling oder Ähnliches haben. Und wie kriege ich es hin, Unternehmen zu kontrollieren, trotzdem auf Finanzkennzahlen und Ähnliches zu achten, aber auf der anderen Seite Freiheitsgrad auch zuzulassen und nicht jede Minute oder so von unseren Mitarbeitern zu tracken. Das ist sowas, was mich beschäftigt, diese vier Themen und wo wir in einem Jahr auf dem nächsten Kongress wahrscheinlich über ganz spannende neue Themen sprechen können.
Finde ich gut. Das wäre gleichzeitig auch wieder der Hinweis darauf, wir werden sicherlich nochmal ein Folgeinterview machen, auch für die Hörerinnen und Hörer, um genau das nämlich zu hören. Wie ist es gelaufen? Was ist passiert? Was ist bei aller Agilität vielleicht sogar noch dazugekommen oder anders gelaufen? Timo Seggemann, danke dir, Timo, für das Gespräch und ich freue mich natürlich auf den gemeinsamen Kongress.
Sehr gerne. Vielen Dank dir auch.
Ciao.
Tschüss.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.